Ja, das ist schon ein ganz eigenartiger, wie soll ich sagen, ein ganz eigenartiger König. Welch ein König ist die Überschrift? Und eigentlich gehört hinter Rufzeichen und ein Fragezeichen. Christian hat uns ja letzten Sonntag schon den Vorboten oder den Vorläufer vorgestellt. Ja? Und das ist schon eine ganz eigenartige Geschichte, wie der auftritt und wie der ist und was er macht und was er sagt und was er tut und wie er sich gibt. Das ist unüblich. Welch ein König kommt da? Welch ein König kommt da? Und wie kommt er? Johannes hat sich verstanden als der, der den Weg dem Herrn bereitet. Und es ist ja nicht selten, dass Könige und Herrscher und Diktatoren sich Straßen bauen lassen, große Straßen, lange Straßen, breite Straßen, um dort einzuziehen, um dort sie zu präsentieren, um dort ihre Macht darzustellen. Ganz anders der König, der da kommt und gekommen ist. Ich möchte uns vorlesen aus dem Markus-Evangelium, wo wir jetzt anschließen, im ersten Kapitel, ab Vers 8, 7. Er verkündete, der Johannes der Täufer, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die frohe Botschaft Gottes. Er sagte: Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen: Simon, seinen Bruder Andreas. Jesus sagt zu ihnen: Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten: Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Also wir haben schon gehört, Johannes der Täufer tritt da in der Wüste auf, in Judäa, das ist südöstlich Israel gesehen, drüber in Jordan, in Jericho hinüber da, und dort predigt er und ruft auf, den Weg zu bereiten, umzukehren, Buße zu tun. Sie innerlich vorzubereiten, er kündigt eine Zeitenwende an, ein Ereignis in der Geschichte, das bis dahin so nicht da war. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wann war das? Wann war das in der Vergangenheit? Können wir das überhaupt erfassen, was es heißt, das Reich Gottes, Gottes Reich ist nahe gekommen? Es gibt so viele Anstrengungen, Gott nahe zu kommen, bis hin, dass Menschen sich einen Gürtel umschneiden und möglichst viele andere Leute und sich selber in die Luft jagen, um Gott nahe zu kommen. So ist es ihnen versprochen. Doch welcher Gott ist es? Wir lernen einen anderen Gott kennen in der Bibel. Der Gott kommt uns nahe. Und zwar auf eine Art und Weise und eine Dichte, die unfassbar wunderbar und herrlich ist. Er, der eigentlich alles Recht hätte, zu kommen und richtig dreinzufahren, zu vernichten, zu zerstören, zu bestrafen, der kommt ganz niedrig mit großer, großer Liebe, Menschenfreundlichkeit und Erbarmen. Welch ein König! Welch ein König! Jesus, Jesus Christus. Nachdem Johannes der Täufer es so angekündigt hat, da kommt einer nach mir. Johannes war trotz seines sonderbaren Erscheinens eine beeindruckende Person und Menschenmassen sind zu ihm hinausgeströmt und haben freiwillig, ohne Druck, ohne Folter, ohne Psychoterror, ihre Sünden bekannt. Muss einmal so weit kommen. Aber das war so, da hat man gespürt die Ewigkeit, da ist was im Gange. Etwas ganz Wichtiges und Leute haben sie geöffnet, haben ihre Sünden bekannt, haben sie taufen lassen. Und dann sagt Johannes, und nach mir kommt einer, da bin ich im Vergleich nur Armutsgrad dagegen. Ja? Ich taufe mit Wasser, wir waschen uns täglich mit Wasser. Aber ich kenne bei keinen, wo das Wasser eingedrungen ist. Sonst wären wir alle so aufgeschwemmt nach dem Baden, das haben wir nicht. Das Wasser ist äußerlich, es rennt wieder ab. Aber da kommt einer, der macht innerlich was. Etwas Neues, völlig Neues, ändert innen um. Ins Herz hinein macht was neu. Leben bringt er. Ja. Und tatsächlich, wie wenn für Jesus das das Signal gewesen wäre, er ist ja 100 Kilometer weiter nördlich zu Hause in Nazareth. Er wohnt dort. Bei Vater und Mutter oder nur mehr bei der Mutter und seinen Geschwistern. Wie wenn das Signal gewesen wäre, kommt er, macht sich auf den Weg hin, dort zum Jordan, zu Johannes, dem Täufer. Von Galiläa nach Judäa. Ist es Zufall, dass sich das so zusammentrifft, der tritt auf und jetzt kommt auch noch Jesus daher. Es ist göttliche Präzision, es ist dieselbe Präzision, die wir auch erleben bei den drei Weisen aus dem Morgenland. Ja? Sie sind längst vorher berufen worden und losmarschiert und treffen ganz genau dann in Bethlehem diesen neugeborenen König der Juden, Jesus. Und so wie man den neugeborenen König nicht in Herodes sein Palast antreffen, sondern in Bethlehem, so treffen wir diesen König, Jesus, der mit dem Heiligen Geist tauft, der Herr der Herren ist, dem Johannes den Weg bereitet, auch nicht in Jerusalem, sondern in der Wüste, am Jordan. Wir haben gelesen, also in jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und lässt sich im Jordan von ihm taufen. Es war doch eine Taufe, wo Menschen ihre Sünden bekannt haben, sonst hat sie Johannes gar nicht getauft. Jesus stößt sie dort runter, der keine Sünde hatte, macht sie zum Sünder. Welch ein König. Und es ist schon prophetisch, er stirbt für die Sünder. Er wird dann sterben für die Sünder. So weit geht er hinunter, hinein ins Wasser, in den Tod symbolisch schon und wieder heraus auf Auferstehung. Und dann passiert etwas, was auch, ich weiß nicht, wie oft passiert es in der Weltgeschichte. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss. Wir haben da eine Vorstellung, der ist so bewölkt und dann irgendwo auf einmal gehen die Wolken auseinander und die Sonne blinzelt durch. So ist es nicht. Dort ist es wolkenlos. Der Himmel ist frei. Und dann reißt noch ein anderer Himmel auf. Gottes Himmel, weil der Ewige kommt, der aus dem Himmel kam. Ja. Gottes Himmel reißt auf. Vielleicht gibt es da ein paar Theologen, die mir sagen können, wann das war in der Geschichte Israels oder in der Geschichte Noahs oder in der Geschichte von Abraham. Im Paradies, da war es sozusagen der Himmel. Da war es auch offen zwischen Gott und den Menschen. Da war Harmonie, aber das zerstört. Und jetzt reißt der Himmel auf. Ein unfassbar Großes geschehen. Ja, ist nur ein Satz. Und dann kommt der Geist Gottes wie eine Taube. Tauben sind unspektakulär. Für mich sind sie das Bild des Friedens. Wer schon einmal eine Taube beobachtet hat, die da hereinsegelt und dann lässt sie sich nieder und dann pickt sie da ein paar Körner und dann gurrt sie da in ihrem Kogel oder wo sie dann immer ist. Ja. Ein Bild des Friedens und so in so einer Art und Weise, aber nicht als Taube, sondern wie eine Taube, kommt der Geist Gottes sichtbar für andere herunter auf Jesus und bleibt auf ihm. Nicht, dass Jesus nicht den Heiligen Geist schon gehabt hätte. Er ist aus dem Heiligen Geist geboren. Er hat immer den Heiligen Geist gehabt. Aber jetzt kommt die Bestätigung und die Ausrüstung für seinen Dienst. Er wird der sein, der mit Heiligen Geist tauft. Jesus wird mit ihm taufen. Taube, wo auch die schon nach der Sündflut zur Arche Noah diesen Ölzweig gebracht hat. Und das Symbol für Leben. Es ist Leben wieder möglich nach dieser katastrophalen Flut, zerstörerischen Flut. Und diese Taube, oder mit dieser Taube kommt neues Leben, anderes Leben, ewiges Leben. Und dann auch wieder etwas. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme. Bei welchem König hat eine Stimme aus dem Himmel gesprochen? Bei seiner Thronbesteigung, nennen wir es einmal. Ich weiß keinen, wie McGrammy da diesen wesentlichen Auftritt haben sollte, da war ein Sturm. Ne? Aber da war keine Stimme aus dem Himmel. Und dann, wir erleben da, welches Verhältnis das da ist zwischen Vater und Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. Da ist was da. Da ist Liebe da. Da ist eine Freude da. Da ist ein Gefühl da. Wie wenn er sich nicht mehr zurückhalten könnte, der Vater im Himmel, und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein, an dir habe ich Freude, Wohlgefallen. Also mit dir habe ich die Freude. Vielleicht sollten wir das auch unsere Kinder öfter sagen. Du bist meine geliebte Tochter, mein Sohn. Mit dir habe ich Freude. Wenn es auch manche Sonnefreuliche gibt vielleicht, aber doch, da ist es perfekt. Gott hat Freude, der Vater hat Freude mit seinem Sohn, weil er diesen Weg auch so geht. Weil er diesen Weg annimmt, weil er sich da drunter stellt, weil er die Menschen liebt, weil er sie aufsucht, weil er sie umwirbt. Bei welchem König ist der Himmel aufgerissen? Ich kenne keinen. Bei welchem König ist der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn gekommen? Ich kenne keinen. Bei welchem König hat Gott der Vater gesagt, du bist mein lieber Sohn? Ich kenne auch keinen. Jesus ist der liebe Sohn des Vaters. Und dann erleben wir, dass Jesus vom Geist gedrängt wird, geschoben wird, in die Wüste hinausgeführt wird. 40 Tage in dieser Wüste. Und dann steht da einfach der Satz, dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Ich denke, das ist der Moment, wo dem erzbösen Feind des Lebens, dem Zerstörer, vorgeführt wird, an wem er sich die Zähne ausbeißen wird. Und er beißt sich schon da die Zähne aus. Er versucht. Und er versucht auf höchster Ebene. Aber er kommt nicht zum Ziel. Er beißt sich die Zähne aus. Und er lernt den kennen, der ihm die Beute aus der Hand reißen wird, der ihn besiegen wird. Satan, der Erzböse, soll einen Vorgeschmack bekommen, an wem er sich die Zähne ausbeißen wird. Und so geschieht es auch. Und dann steht, schlicht und einfach, er war bei den wilden Tieren. Das findet man nur in Markus. Er war bei den wilden Tieren. Kommt vor, und manche Kommentatoren sehen das auch so, dass eine Vorwegnahme dessen oder eine Rückblendung auf den paradiesischen Zustand. Jesus bei den wilden Tieren, ohne dass sie ihm was tun, ohne dass sie ihn angreifen, ohne dass sie ihn auffressen, ohne dass sie ihn bedrängen. So wie es einmal sein wird, das Lamm bei den Löwen, das Kind bei der Loch der Otter, so wie es im Jesaja 65, 25 stehen wird. Jesus führt das herbei, Jesus stellt diesen Zustand eines Tages sichtbar her. Jesaja 11, Vers 6. Dann können wir noch Schmieding. Alle Zäune weg. Der Löwenkäfig wird ein Streichelzoo. Kann man das vorstellen? Und nur ganz andere Tiere, die uns normalerweise Schrecken einjagen und zu Recht Schrecken einjagen, weil sie gefährlich sind und immer wieder Menschen zu Tode kommen, zerrissen werden oder sonst was. Jesus, er war bei den wilden Tieren. Wunderbar. Ja, eine Vorwegnahme dessen scheint's. Und die Engel dienten ihm. Engel sind dienstbare Geister, auch um uns zu dienen. Und wer sie nicht sehen. Und jetzt müssen wir unseren zeitlichen Zwischenraum denken zwischen dem, was da wir jetzt gelesen haben, gesehen haben, und dem, was jetzt kommt. Und da möchte ich ein Stück aus dem Johannesevangelium uns noch vorlesen, um das ein bisschen besser zu verstehen, was da alles passiert ist. Diese Taufe, diese Bestätigung aus dem Himmel ist ja in 4 Evangelien erwähnt, weil es so zentral ist. Und im Johannesevangelium, ab Vers 29, wieder zurückblenden zu Johannes dem Täufer. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes, als dieser ihn kommen sah, rief er, der Johannes, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht, aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Und dann am nächsten Tag heißt es, am nächsten Tag, also von diesem, wo Johannes das so bezeugt, stand Johannes wieder am gleichen Ort, da in drüber Jericho, zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickt ihn an und sagt, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? Fragte er. Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Rabbi bedeutet Meister. Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm. Es war etwa 4 Uhr nachmittags, sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete ihm. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagt, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus, bedeutet Fels. Das dient uns, was ich jetzt da gelesen habe, besser zu verstehen, was in Markus so ganz komprimiert, kurz und bündig dargestellt ist, dann ab Vers 16, die Berufung der Jünger, der ersten Jünger, der ersten zwei und der nächsten zwei, damit wir das etwas beleuchtet haben und besser verstehen. Aber nachdem Johannes gefangen genommen war, den Zeitraum wissen wir nicht genau, der da dazwischen war, zwischen der Taufe, der Begegnung Andreas, Johannes, Jakobus, Johannes und so weiter, mit Jesus dort bei der Taufstelle und jetzt, wo Johannes gefangen gelegt worden ist. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa, also 100 Kilometer wieder hinauf, und er verkündet dort die Botschaft Gottes. Und was sagt er? Er sagt, die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehr um und glaub diese gute Botschaft. Ähnlich wie Johannes der Täufer auch gepredigt hat. Ja? Er hat eigentlich dieselbe Botschaft gehabt zu denen, die zu ihm gekommen sind, Land auf, Land ab. Ja. Es geschieht etwas, das Reich Gottes ist nahe. Und um das zu begreifen, was in den Jüngern vorgeht, vielleicht ein Negativbeispiel. Wir hören manchmal von einem gewissen Kometen, der sich beängstigend neu scheint der Erde nähert. Und denk mal, es gibt die Nachricht plötzlich, dass dieser Komet seine Bahn geändert hat und verändert hat aus unbegreiflichen Gründen und dabei ist, auf die Erde zuzustürzen. Ja? Und man rechnet hin und her und man stellt Prognosen auf und es kommt heraus, dass das am 16. November passieren wird, gerade unter den Kerzen ziehen. Da wird dieser Stern noch einmal noch näher kommen, als wie er es jemals war in seiner ganzen Laufbahngeschichte. Und man sagt, dadurch wird die Erdachse kippen. Durch dieses Magnetfeld und den Einfluss. Und weil die Erdachse kippt, so wird in der Folge eine Seite der Erde total erfrieren und die andere wird total verbrennen. Und noch was Schrecklicheres. Die Erde wird aus ihrer normalen Umlaufbahn um die Sonne gedrängt. Das heißt, es wird ein Chaos kommen und Zerstörung folgen. Was denkt ihr, was in uns vorgehen würde? Wenn das von glaubhaften Wissenschaftlern, wenn das mit Bildern untermalt wäre, wenn täglich in den Nachrichten so dieses Näherkommen sichtbar gemacht würde, das Teleskope und Filme und so weiter, was würde in uns vorgehen? Da würde auf einmal etwas, was uns vorgestern noch ganz wichtig war, ob wir vielleicht nächstes Jahr ein neues Auto kaufen oder ein Haus bauen oder ob wir vielleicht einen großen Ausflug oder einen Urlaub machen, oder was auch immer, das würde plötzlich eine andere Wertigkeit bekommen. Es würde unwichtig werden. Die einen werden sagen, ja, lasst uns essen und trinken, denn morgen oder am 16. November sind wir tot. Nützen wir die Zeit noch, um uns den Bauch vollzuschlagen, um das Leben in vollen Zügen zu genießen. Andere würden ihr Leben umstellen und vielleicht in sich gehen. Aber so ist diese Nachricht nicht, das ist genau das Gegenteil. Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Gottes Reich ist nahe gekommen, nicht die Zerstörung, sondern das Leben. Die Liebe Gottes kommt in einer Form zum Ausdruck, die unüberbietbar ist. Gott selber, der Herr, kommt auf diese Erde in einer Art und Weise, um Menschen zu erlösen. Das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde nimmt, der deine Sünde nimmt, der deine Sünden vergibt, der dein Problem löst, der deinen Weg frei macht zum Himmel, heim ins Reich Gottes, zu Gott, bei dem Harmonie ist und Geborgenheit und ewiges Leben. Kehrt um, sagt Jesus, denkt um, ändert euer Leben, überdenkt euer Leben, das ihr bisher geführt habt und glaubt dieser Botschaft. Ich bin da. Das Reich Gottes ist nicht nur irgendwie näher gekommen, sondern es ist in mir da. Welch ein König. Der König dieses Reiches ist persönlich anwesend in einer Liebesart und Weise, in einem Ausdruck der Zuwendung, in einem Suchen und Retten mit einer Intention, unfassbar. Wie hat Eickhoff gepredigt? Wir haben uns diese Woche diese Kassette wieder angehört und ich kann es nur empfehlen, sie wieder zu hören und vielleicht noch einmal zu hören. Gott liebt den Menschen. Gott liebt uns. Gott liebt uns. Aber diese Botschaft, wenn sie es anhört, hört man auch, dass drei Hauptpunkte hat, die Eickhoff gebracht hat. Und man könnte diese Stelle, die wir jetzt da durchnehmen, damit auch überschreiben. Schaut, das ist Gottes Lamm. bis wir ums Lämmer suchen müssen, Möglichkeiten, sie Gott irgendwie gnädig zu stimmen. Und jetzt kommt Gott und macht sie selber zum Lamm, zum Opferlamm, zum Sündenlamm, das freikaufen wird, das bezahlen wird an unserer Stadt, das den Tod erleiden will und wird. Und dann eben erleben wir, wenn wir die anderen Evangelien anschauen, Jesus in Nazareth, wo er aufgewachsen ist, vielleicht annähernd 30 Jahre gelebt hat, wird dort verworfen, wird fast gesteinigt und jetzt geht er am See Genezareth entlang und da erlebt er oder sieht er zwei Fischer. Also wir sehen, aus Galiläa sind mehr als wie Jesus gekommen, da waren mindestens noch diese vier Leute, aber es waren sicher noch viel mehr, denn aus ganz Israel, aus Jerusalem, Judäa und so weiter sind Leute zu Johannes dem Täufer gekommen, haben sie taufen lassen, haben ihre Sünden bekannt, aber da erleben wir, dass auch diese beiden, diese vier dort waren. Jesus geht jetzt am See Galiläa entlang, da sah er zwei Fischer, die auf den See ihre Netze auswarfen. Und wer sind die zwei Fischer? Simon und sein Bruder Andreas. Simon und Andreas waren auch bei Johannes dem Täufer, haben auch ihre Sünden bekannt, haben auch sich taufen lassen und sind dann Jünger des Johannes geworden. Und dann sind sie ganz hellhörig und verstehen und nehmen die Botschaft auf, noch mir kommt einer. Und wie Johannes sagt, schaut, der ist es. Dann gibt es für den Andreas nichts anderes, als wie umzudrehen und hinter diesem Jesus zu gehen und einmal zu schauen, wer er ist. Und Jesus sagt, was willst du? Und dann sagt er, komm und sieh. Was wird er gesehen haben? Er wird nicht Gold und Silber gesehen haben in Jesus sein Quartier in der Nähe von Jericho. Aber er wird Jesus gesehen haben. Und er hat eine Liebe gesehen. Und er hat eine Annahme gesehen. Er hat keinen Bodyguard gesehen und keinen Pomp dort, aber er hat was Tieferes gesehen. Und das hat ihn nicht mehr loslassen. Das hat ihn so beschäftigt, den Andreas. Wir haben gelesen, gleich hat er seinen Bruder gesucht. Der war halt gerade nicht da, der hat irgendwas anderes gemacht und hat ihn zu Jesus gebracht. Und Jesus begegnet da dem Simon. Und dann haben sie die Wege wieder getrennt. Ja? Und jetzt treffen sie wieder aufeinander. Jesus sieht diesen Simon und seinen Bruder Andreas. Und was sagt Jesus zu ihm? Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und dann das Erstaunliche für uns. Sofort lassen sie ihre Netze liegen und folgt ihm. Ja? Also es ist nicht die erste Begegnung. Es gibt mehrere Begegnungen. Und das ist so, sie sind so erfasst von diesem Herrn. Vielleicht haben sie die ganze Zeit schon gewartet innerlich, das kann es nicht sein, täglich fischen, so wichtig dass das ist. Das kann es nicht sein, das Leben so weiterleben wie bisher. Jetzt ist er da, Jesus. Und jetzt trifft er sie. Und wirklich, sie springen sofort auf. Wie wenn sie schon gewartet hätten, wie wenn sie in die Startlöcher gewesen wären. So beeindruckt waren sie damals und so getroffen waren sie damals und so erfasst waren sie damals und so bereit sind sie jetzt zu folgen. Es ist auch nicht so, dass sie ab diesem Zeitpunkt scheint dauernd folgen. Es gibt noch andere Begegnungen, wo Petrus wieder aufgefordert wird, ist den Fisch zugemacht, komm, folge mir nach. Aber jetzt ist es dran, einmal ein Stück weit Jesus nachzufolgen. Jesus, ich will euch zu Menschenfischern machen. Es sind diese beiden Worte in diesem Abschnitt, die Jesus sagt. Einmal, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Und es ist auch jetzt nahe. Es ist auch jetzt Gnadenzeit. Es ist auch jetzt möglich, diesen König kennenzulernen. Es ist jetzt möglich, Bürger dieses Reiches zu werden, das unsichtbar vorhanden ist. Es ist jetzt möglich, mit Gott in Frieden zu kommen. Und das zweite Wort dann, das wir da gelesen, komm, folg mir nach. Vielleicht verspürst du in deinem Leben auch es, kann nicht alles sein. Vielleicht ist eine Weggabelung bei dir. Vielleicht beschäftigt dich das schon länger. Du möchtest Jesus anders dienen oder du sollst Jesus anders dienen, aber wie? Vielleicht hörst du heute diesen Ruf, komm, folge Jesus nach. Das ist nicht der Ruf zur Entscheidung. Das ist der Ruf zur Hingabe, zu einer neuen Ort Jesus zu dienen. Und dieser Ruf wird ab und zu ertönen. Der ist vielleicht nicht festgelegt, ein für alle Mal. Vielleicht ist es so, dass du eine Bibelschule besuchen sollst. Vielleicht solltest du ein Buch schreiben, wo dein Zeugnis drinnen steht. Vielleicht solltest du einen Kurzzeiteinsatz machen. Vielleicht ist das der Ruf Jesu Christi an dich heute: komm, folge mir nach. Aber nicht einfach so auf eine interessante Tour, sondern ich will euch zu Menschenfischern machen. Menschenfischern. Und ich denke, das ist eigentlich der edelste Beruf sein, den es überhaupt gibt. Ja. Menschenfischer. Das hat eine Dimension. Aber wenn wir an Fischer denken, dann denkt man immer, weil ich selber so gefischt habe, eine Angel und eine Schnur und einen Köder und einen Wurm, und dann werfen wir das da hinein und warten und hoffen, dass da was anbeißt, und dann spüren wir irgendwas, dann machen wir einen Ruck und dann hängt da was dran, und dann schauen wir, dass dieses, was da dran hängt, müde wird. Wenn es kein Schurch ist, dann bewegt es sich ja. Und dann ziehen wir es heraus und dann ziehen wir diesen Fisch eine über den Kopf, und dann kommt er in die Bratpfanne und dann riechen wir schon diesen wunderbaren Duft. Und so denken wir Menschenfischer. Also wir müssen die Menschen ködern, wir müssen sie überlisten, wir müssen sie gefangen nehmen, verletzen, und dann schlussendlich müssen wir sie auch noch umbringen. Ja, so ist das Menschenfischen. So ist es aber da nicht, sondern Jesus fischt ja anders. Er fischt aus einem tödlichen Wasser, aus einem verdreckten Wasser, aus einem verseuchten Wasser möchte er, dass in ein lebendiges Wasser die Fische kommen. Das heißt, diese Fischer haben ja mit Netzen gefischt. Ja? Wir sehen da der Petrus und der Andreas, die haben ein Rundnetz. Die stehen da am Ufer und werfen dieses Rundnetz hinein. Ja? Das hat 3 bis 5 Meter, und das senkt schnell ab, und dann sind die Fische da drinnen. Die sind nicht verletzt, und dann werden sie herausgezogen. Natürlich dort, um sie auf den Markt zu bringen. Aber Jesus möchte Menschen herausretten. Er möchte sie herausziehen, um sie in ein gutes Wasser zu bringen, ein Wasser des Lebens. Ja, das ist seine Intention. Nicht der Tod. Gott will nicht den Tod des Sünders. So steht schon im Hesekiel. Er hat nicht Freude dran, sondern er hat Freude dran, wenn jemand sich bekehrt, wenn jemand umkehrt, wenn jemand sie fischen lässt und dieses neue Wasser erlebt. Und so hat Klaus Eickhofer gesagt in einem der letzten Sätze: um Gottes Willen Menschen retten. Legen wir es um Gottes Willen Menschen fischen. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Er wird es machen. Für uns ist nur das Komm, die Antwort auf diesen Ruf gefordert. Dort ist überhaupt keine Überlegung. Die gehen sofort mit. Wie lange sie dann zusammen waren, weiß ich nicht. Ob diesen Moment, weil es dann einen anderen gibt, aber sie gehen mit und sie lassen sich auf das ein. Komm, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ja. Es heißt ja doch im Neuen Testament, Gott, diese Stelle müssen wir uns unbedingt lesen. Kolosser 1, Vers 13, da steht so wunderbar zusammengefasst die ganze Dimension, was da eigentlich geschieht durch dieses Menschenfischen und durch diese Umsiedelung in eine neue Lebensumgebung, in ein ewiges. 1, Vers 13, da steht: Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit, also aus diesem verseuchten, eigentlich schlussendlich tödlichen Brei, und hat uns in das Reich seines lieben Sohnes versetzt. Also herausgefischt und in ein neues Wasser gesetzt. Wasser des Lebens, das von Jesus Christus kommt. Ja, auch die anderen zwei Fischer, die da am Boot werken mit ihren Netzen, die fangen auch die Fische mit einem anderen Netz. Ja, und auch die will er zu Menschenfischern machen. Fischer ist deswegen vielleicht eine ideale Voraussetzung, weil Fischer müssen doch Geduld haben, oder? Beim Fischen braucht man in der Regel Geduld, es sei denn, es sind so ausgehungerte Teiche, wo auf jede Bewegung schon ganzer Schwarm von Fischen herbeispringt. Aber in der Regel ist es, man braucht Geduld, man braucht Verstand, ja, wo man denn die Netze auslegen sollte, wo denn die Plätze sind. Man braucht Ausdauer. Ja. Man braucht Ausdauer und noch einiges mehr. Und so verstehen Sie, so wird es sein, wenn Gott uns zu Menschenfischern macht. Ja. Da sind diese Qualitäten gefragt und die bildet er in uns heran, so wie es wir es zulassen. Ausdauer, Beharrlichkeit, Geduld. Und dann passiert es. Wer sich einlässt, wird umgestaltet. Zwei Worte waren es. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Das ist ein Wort an solche, die noch nicht entschlossen sind, die noch nicht ganze Sache mit dem Herrn gemacht haben, die sie noch nicht eingelassen haben. Jesus wirbt um dich, der Ewige, der König der Könige, wie es dann heißt in 1. Timotheus. Und das andere Wort an euch, Brüder und Schwestern, an solche, die schon Jesus kennen, die schon mit Jesus gehen, die auch schon gekommen sind und gefolgt sind, vielleicht ist der Punkt, wo es einen neuen Ort gibt zu folgen, wo der Ruf aufs Neue kommt. Komm, folge mir nach. Ich will dich zu Menschenfischern machen. Hinter dein Herd, in deiner Schule, in deiner Arbeitsstelle. Ich will dich verändern. Und es braucht nur dieses Ja. Ja, Herr, mach es. Wisst ihr, das war ganz unspektakulär eigentlich. Da war kein Lobpreisblock, wie gut er ist und wie sehr ich ihn auch genieße. Ja. Und da war nicht irgendeine Stimmung aufgebaut da am See, aber da war innerlich schon was da. Und da war das Wort Jesu da, komm, folge mir nach. Und so möchte er heute sagen, komm, folge mir nach. Gib Antwort, gib wieder Antwort, gib erneut Antwort. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist genau das, was Wels braucht, was unsere Umgebung braucht, was meine Nachbarn brauchen, was meine Arbeitskollegen brauchen. Das ist genau das. Das ist genau das, wozu uns Jesus berufen hat. Sendung, Mission. Andere erreichen, solange es Zeit ist. Wir haben vor einiger Zeit vom Missionswerk Friedensbote bei uns im Hauskreis, sage ich mal, einen Vortrag gehabt. Ich weiß nicht einmal, wer da war, der Janssen, glaube ich. Und vorher war der Voth da. Und da ist ein Nachbar-Ehepaar gekommen. Es ist nicht lang aus. Und der Nachbar ist in der Zwischenzeit gestorben. 66 Jahre. Ich kann nicht sagen, was von diesem Ruf Jesu eingedrungen ist, was dieser Prediger, Missionar da weitergegeben hat an Liebe Gottes. Aber ich weiß, dass es eine wunderbare Gelegenheit war, Stimme Gottes zu hören und Ja zu sagen. Wollen wir beten. Herr Jesus, ich möchte danken, dass du so ein ganz anderer König bist und dass du so gekommen bist in dieser Niedrigkeit, mit dieser Liebe, mit diesem Verlangen, uns zu finden, uns in dein Reich zu bringen. Hab du Dank dafür. Und wir wissen, du bist der König der Könige, der übrig bleibt. Reiche kommen und gehen, Könige kommen und gehen, aber du bleibst. Ja, du wirst nur offenbar. Alle Knie werden sie vor dir beugen. Danke, dass wir dich schon kennen dürfen. Amen.